Willkommen zu einer weiteren Folge des Physik Evolution Podcasts. Mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und zu meiner Rechten mein geschätzter Co-Host Daniele. Wir sind wieder im Evo Gym mit einem neuen Evo Tower. Für alle, die bei YouTube eingeschaltet haben, ihr seht hier ein neues Kunstwerk, aber auch nur ein Teil davon. Das Ganze geht hier wirklich 2 Meter hoch.
Ja.
Daniele ist seit neuestem nicht nur Marathonläufer, sondern jetzt auch Architekt und ja, beglückt uns hier jedes Mal wieder mit einer neuen Konstruktion.
Ja, wie geht es mir?
Doch, muss man so sagen, ne? Ja, wir haben nämlich auch schon eben die erste Folge des Tages aufgenommen. Kleines Recap zur ANBF, ja, zum zweiten Wettkampf innerhalb dieser Herbstsaison. Und ja, jetzt wollen wir noch ein paar Fragen von euch aufgreifen, haben ein bisschen Input erhalten. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch unsere Einschätzung einholen möchtet, wenn ihr uns was mitteilen möchtet, dann ja, schreibt einfach per Instagram und dann werden wir hier im Podcast Stellung dazu beziehen.
So, in der Tat. Und zwar haben wir hier die Frage von Vincenzo. Danke für die Frage, Vincenzo.
Dankeschön.
Und er fragt uns, er wünscht sich eine Podcast-Folge über den perfekten Schlaf. Er hat schon viel ausprobiert, und zwar die Blaulichtbrille, Melatonin, Meditation, und anscheinend wirkt es trotzdem nichts. Er sagt, ich schlafe seit 3 Jahren nicht mehr durch. Das hat einen Einfluss auf meine Stimmung und natürlich auch auf mein Bestreben nach einer besseren Gesundheit. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp für so einen harten Fall. Liebe Grüße, Vincenzo.
3 Jahre, wow.
3 Jahre, ja. Also ich war gerade auch ein bisschen wow.
Also wenn das Ganze 3 Jahre schon geht, dann
professionelle Hilfe.
Ja,
man müsste auf jeden Fall mal beim Arzt vorbeischauen und vielleicht die Blutwerte checken.
Ja, sowas ist nicht verkehrt. Also da vielleicht mal einen Allround-Check machen, aber
genau.
Was ich sagen wollte, so, ich glaube, nach 3 Jahren, da hat man dann schon einfach schon fast so eine neue Baseline. Also wenn du vielleicht vorher länger und besser geschlafen hast, klar, dann macht's, also dann ist es natürlich gut, irgendwo dieser Quantität und dieser Qualität an Schlaf auch wieder so nachzueifern. Mhm. Aber wenn du jetzt wirklich so über so einen langen Zeitraum konstant schlechter schläfst, dann würde ich vielleicht auch dahingehend das Mindset so ein bisschen ändern, dass das ja eigentlich schon dein neuer Normalzustand ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Die Frage wäre, wie schlecht oder halt wie, was ist dein altes Bild von seinem Schlaf? So, was ist so im Prinzip Comparison, also der Vergleich, den er zieht von früher, und wie schlimm es wirklich ist. Also,
er scheint es ja wirklich negativ auch wahrzunehmen. Ansonsten hätte er auch die Frage jetzt nicht so in dem Sinne gestellt, ja, und sich auch selbst nicht so als harten Fall bezeichnet.
Richtig, richtig.
Also da scheinen ja schon negative.
Also Schlafmangel allgemein. Die negativen Folgen sind, die kognitiven Fähigkeiten gehen stark zurück. Mhm. Der Fokus geht weg, die Konzentration ist schwerer zu halten, man fühlt sich nicht mehr so frisch. Ja. Entscheidungen, die man täglich trifft, fallen einem schwerer, man ist ein bisschen risikobereiter und kann dadurch auch mehr Fehler dann im Alltag machen, erst recht, wenn man dann wichtige Entscheidungen treffen muss. Außerdem jetzt auch als Athlet oder jemand, der gesund sein möchte, die Verletzungsgefahr ist stark erhöht. Außerdem, Schlaf ist nicht nur wichtig für den Athleten, sondern für jeden Menschen hier auf der Welt,
ja,
im Schlaf.
Viele Untersuchungen, die auch dann eine direkte Korrelation zwischen Schlaf und Lebenserwartung, also was einfach die Lebensdauer angeht, auch zeigen. Ja? Das heißt, wenn du konstant unter 5, 6 Stunden schläfst, dann kannst du erwarten, dass du nicht so lange lebst. Ja, das ist ganz klar.
Also von der Evolution, wir sind auch getrimmt. Ne? Essen, schlafen, weiter reproduzieren, aber Schlafen ist halt eine wichtige Komponente in dem ganzen Zusammenspiel. es gibt halt Prozesse, die finden statt, wenn wir wach sind, und es gibt Prozesse, die können nur stattfinden, wenn wir am Schlafen sind, dass sich die Zellen reparieren, unsere, sag ich mal, bei uns Athleten die Muskeln wieder reparieren.
Richtig.
Auch im Gehirn passieren viele Dinge, da könnte man noch in Depth eingehen, aber letztendlich kann man nicht drumherum reden. Schlaf ist essentiell für jedermann.
Absolut. Und deswegen finde ich es auch super, dass du versuchst, deinen Schlaf zu optimieren.
Richtig.
Das sollte eigentlich immer das Ziel sein. Also klar, man muss jetzt nicht immer ein stetiger Selbstverbesserer sein. Wenn du gut schläfst, gut durchschläfst, ne, dann gibt es auch irgendwann einfach keine Dinge mehr, die du noch zusätzlich tun kannst, durch die du dann wirklich noch einen Benefit bekommst. Weil viele sind, glaube ich, beim Thema Schlaf auch so ein bisschen obsessed unterwegs und lassen sich dann auch schnell stressen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den es zu vermeiden gilt, dass dich das Thema Schlaf zu sehr stresst. Klar, du sollst dem Schlaf eine entsprechende Priorität zuschreiben.
Ja.
Du willst genügend schlafen und auch tief genug schlafen und so weiter.
No.
Aber sobald sich zu viele Dinge dann darum drehen und du dir selber zu viele Gedanken machst, die dann vielleicht auch so einen negativen Feedback-Loop dann hervorrufen, dann wird das natürlich auch zum Problem. Ja, aber auf jeden Fall gucken, dass du eine gute Schlafhygiene hast. Ein paar Punkte hast du ja schon angesprochen. Melatonin, Blaulichtfilterbrille und Meditation.
Richtig.
Vielleicht können wir ja mal so bei dem Thema Meditation eingreifen, weil ich denke, die Psyche spielt wirklich da eine maßgebliche Rolle. Ich kenne das selber manchmal aus gewissen Phasen, dass man abends nicht so richtig zur Ruhe kommt, weil einem zu viel einfach durch den Kopf geht. Und ich glaube, an dem Punkt würde ich am ehesten erstmal ansetzen wollen. Und ich finde, Meditation ist dahingehend nicht verkehrt, weil du einfach mal so ein bisschen ruhst und einfach mal nichts tust. Ne? Wir haben ja schon mal ein paar Mal hier im Podcast angesprochen, ne? Den ganzen Tag werden wir mit Eindrücken beballert, im Berufsleben, in der Beziehung, im Job. Ja? Also ganz viele Eindrücke, die wir über den Tag bekommen, die wir halt auch verarbeiten müssen. Und gerade, ne, wenn wir schlafen gehen wollen, dann wollen wir unseren Körper in einen möglichst parasympathischen Zustand bringen, ne? Mit einem niedrigen Blutdruck, einer geringen Herzrate.
Richtig.
Ja, also Meditation, ne, mit wo wir mal tief durchatmen und unseren Gedankenprozessen so ein bisschen freien Lauf lassen. Auf jeden Fall keine schlechte Sache, um einfach so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und das Nervensystem dann auch entsprechend einfach zu beruhigen. Ja, ich denke, damit ist es oft nicht getan, weil wenn du abends nicht abschalten kannst, dann ist es, glaube ich, also zumindest bei mir, ich kann jetzt nur von mir sprechen, oft damit verbunden, dass man einfach noch so viel im Kopf schwirren hat und diese ganzen, bei mir waren es immer so To-Dos, Sachen, die ich noch angehen wollte, die noch erledigt werden müssen, dass ich die nicht so richtig geschafft habe, so zu bündeln.
Ja,
und sich die ganze Zeit meine Gedanken um diese Dinge eben gekreist haben. Und da gilt es, hey, krieg deinen Scheiß zusammen. Ja, also ist jetzt so eine harte Aussage, aber im Endeffekt, ne, guck, dass du deine To-Dos erledigt bekommst oder dass du dir dann in den Situationen, in den Phasen des Lebens dann auch einfach eingestehst, ey, man hat sich vielleicht ein bisschen zu übernommen. Ne? Zum Beispiel jetzt bei mir als Selbstständiger, ich kann immer irgendwie arbeiten, irgendwas kann ich immer machen. Ja? Also auch wenn ich meine täglichen To-Dos abgehakt habe, könnte ich mich noch Stunden weiter an den Rechner setzen und weitere Projekte angehen, die mich dann auch irgendwo noch weiter voranbringen. Und ne, gerade wenn man sich da vielleicht dann zu viel vornimmt, dann ist es einfach so, ja, eine unmögliche Herausforderung, die du einfach nicht gemeistert bekommst. Und wenn du dir einfach da zu viel auferlegst, dann muss man da auch dann entsprechend ehrlich sein und die Aufgaben, die man an sich selbst stellt, einfach entsprechend dosieren. Ne, deswegen, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Was mir aber immer wirklich gut geholfen hat, ist, wenn ich sage, hey, jetzt ist Downtime, jetzt ist so Feierabend, dass ich mir dann die Punkte, die noch offen waren, in der To-Do-Liste einfach runtergeschrieben habe. Ja, dass ich für mich einfach mal gesammelt habe, hey, was muss ich jetzt die nächsten Tage wann erledigen? Und wenn ich diese Liste angefertigt habe, dann habe ich wirklich immer gemerkt, okay, jetzt brauche ich dann nicht mehr drüber nachdenken. Ich habe diese Liste, ich gucke da morgen früh drauf, ich weiß direkt wieder, was ich zu tun habe und kann jetzt wirklich abschalten.
Wichtiger
Deswegen
Punkt.
Diese Downtime vor dem Schlafengehen, nicht erst mit dem Schlafengehen, ist unfassbar wichtig. Nimm dir, Vincenzo, mal wirklich gute 2 Stunden mindestens vor dem geplanten Einschlafzeitpunkt Zeit, um mal wirklich gar nichts mehr zu machen, um mal richtig abzuschalten, nicht mehr über die Arbeit oder über irgendwelche Themen nachzudenken, die dich emotional aufwühlen. Lese ein Buch, schau eine Netflix-Serie, meditiere, hör lockere Musik, was auch immer. Geh deinen Hobbys nach, die du gerne machst. Ja. Vielleicht jetzt nicht hier FIFA spielen und Controller dann in den Fernseher werfen, weil dich das so hart triggert. So. Ja. Aber irgendwas Entspanntes machen, ne, was, wie gesagt, dein Nervensystem in einen parasympathischen Zustand bringt, wo ja, die Herzfrequenz eben wirklich niedrig ist und du wirklich ganz entspannt dann eben bist. Und aus diesem Zustand heraus sind eigentlich die Voraussetzungen für ein gutes Einschlafen auf jeden Fall gegeben. Hast ja jetzt gesagt, du schläfst nicht durch. Da musst du natürlich dann auf deine Schlafumgebung achten. Erstmal würde ich schauen, dass dein Zimmer möglichst abgedunkelt ist. Ja, der Mensch ist eigentlich immer noch, ja, ich sag mal, so ein bisschen wie in seiner Steinzeitform unterwegs oder braucht immer noch so die gleichen Sachen. Ne? So eine dunkle Höhle wollen wir möglichst imitieren, die so, ich glaube, die optimale Schlaftemperatur war so 17, 18 Grad.
Ja.
Schon. Also Raum ein bisschen abkühlen.
Richtig.
Was ich zum Beispiel immer ganz gern mache, dass ich so 3 Stunden vorm Schlafen gehe, so die das Schlafzimmerfenster schon mal so aufmache, dass so ein bisschen kühle Luft auch reinkommt. Ja. Genau, dann wie gesagt, Zimmer möglichst abdunkeln und dann vielleicht auch Fenster schließen, gerade wenn du in einer lauten Umgebung lebst, ja, dass die Höhle, deine Höhle, dann auch möglichst leise ist. Gegebenenfalls, wenn es nicht anders geht, mit Oropax arbeiten. Mein Hund schnarcht mir meistens immer ins Ohr. Da merke ich auch, ey, ist manchmal ein bisschen schwierig, wache ich auch manchmal nachts auf. Ja. Nicht optimal, wenn du da...
zurück ins Ohr schnarchen.
Ja, das juckt ihn aber gar nicht.
Ich weiß. Die sind ruthless, die denken sich einfach nur so, ah, okay.
Echt? Ja. Deswegen da dann eben auch entsprechend auf die Schlafumgebung achten und ja, ganz, ganz wichtig eben schon die Schlafhygiene im Vorhinein, die Downtime, die du dir dann wirklich nimmst. Das heißt, ja, krieg deinen Scheiß auf die Kette, erledige die Sachen über den Tag, sodass du abends dann auch die Zeit hast, wirklich zur Ruhe zu kommen und entsprechend dann einschlafen zu können. Deswegen, wenn du noch wirklich bis eine halbe Stunde vor deiner geplanten Schlafzeit noch am Hasseln bist oder was weiß ich, noch trainierst oder sowas, dann ist da einfach keine optimale Schlafhygiene einfach gegeben.
Ich denke, du hast sehr, sehr wichtige Punkte genannt. Ich würde das vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Also schau, dass du eine gute Schlafhygiene hast, eine Routine aufbaust, dass du da irgendwie auch deine Downtime findest, ob die jetzt 2 Stunden ist, ob die jetzt 1 Stunde vorher ist. Das liegt bei dir, musst du halt schauen, whatever suits you, was bei dir am besten, sag ich mal, passt vielleicht nicht bei deinem Nachbar so, oder bei deinem Onkel oder sowas. Es muss ja nicht für jeden Sinn machen, es muss ja nur für dich Sinn machen. Und wichtiger Punkt, ein dunkles Zimmer, eine angenehme Raumtemperatur, vielleicht ein bisschen kälter.
Ja.
Schau, dass du vielleicht eine Stunde vorher nicht mehr an dem Handy hängst oder halt diesen Blaulichtfilter hast, weil das macht nochmal einen Unterschied. Schreib deine Pläne für den nächsten Tag auf, dass du da vielleicht ein bisschen Journaling machst oder ein Buch liest, aber dass du auf jeden Fall, wenn du Gedanken hast im Kopf, die runterschreibst, bevor du schlafen gehst, damit die einmal auf irgendeinem Ort erstmal fixiert sind und du die erstmal raus hast. Und oft sagt man auch den wenn man den Tag erobern möchte, dann muss man das einen Tag vorher machen, weil da beginnt der Tag im Prinzip schon für den nächsten kommenden. Also wenn du irgendwelche Pläne für den nächsten Tag hast und du dir da Stress machst, schreib dir die runter und am nächsten Morgen hast du die dann direkt wieder vor dir. Wichtiger Punkt wäre vielleicht noch, Sport macht müde, Bewegung, Exercise, egal in welcher Art und Weise. Schau auf deine Ernährung, dass du Sachen zu dir nimmst, die gut verdaulich sind. Das fördert auch, dass du besser in den Schlaf findest. Mhm. Vielleicht einen Beruhigungstee. Ich kann mir gut vorstellen, dass du schon viel probiert hast. Was haben wir noch genannt? Vielleicht der Allround-Check beim Arzt. Mhm. Mal schauen, was Sache ist, wenn du es nicht getan hast. Mhm. Und
vielleicht auch nochmal die Erwartungshaltung neu ausrichten. Ne? Jetzt nach 3 Jahren kannst du vielleicht nicht erwarten, dass es jetzt von heute auf morgen wieder so wird wie vorher, sondern leg jetzt wirklich den Fokus auf kleine, aber stetige Verbesserungen, dass die Trendlinie jetzt wieder so ein bisschen nach oben geht. Ja. Aber eifer dann nicht zu akribisch vielleicht deinem Schlafpensum von vor 3 Jahren hinterher. Es kann auch sein, dass sich da auch vieles geändert hat. Ich meine, ich arbeite super viel mit Athleten, Sportlern zusammen, die ein extrem hohes Trainingspensum haben und die brauchen alle ihren Schlaf. Ja, die schlafen alle mindestens ihre 7 Stunden, die meisten sogar noch mehr. Ich kenne aber auch Business-Leute, die wirklich High-Performer in ihrem Beruf sind. Ne? CEOs, die nur 6 Stunden oder so schlafen und wirklich nicht mehr brauchen, weil sie einfach nicht so sehr diese körperliche Belastung im Training haben. Ich merke halt auch, ne, wenn ich mein Training ordentlich pushe, ey, dann brauche ich so unfassbar viel Schlaf. Mhm. Und kenne halt eben, wie gesagt, auch die Leute, die dieses Trainingspensum eben nicht haben und die halt einfach nicht so viel benötigen. Ja, deswegen, vielleicht trainierst du nicht mehr so viel wie vor 3 Jahren. Vielleicht braucht dein Körper auch gar nicht mehr so viel und vielleicht regt dich das nur psychisch auf, dass du jetzt nicht mehr in der Quantität so viel schläfst wie damals. Also da muss man halt auch dann wirklich gucken, hey, was braucht der Körper? Und deswegen das, was Daniele gesagt hat, unfassbar wichtig, dass du eine gewisse körperliche Aktivität einfach über den Tag hast. Und wenn du diese hast, dann wirst du merken, dass dein Körper sich diesen Schlaf einfach automatisch holen wird und dass du da jetzt gar nicht die komplette Bandbreite an Hacks, Sleep-Hacks auspacken musst, sondern dass der Körper sich das einfach natürlich holen wird und dann wird dieses ganze Thema ein Selbstläufer. Deswegen da vielleicht auch einfach nochmal auf deine Alltagsaktivität, auf dein Trainingspensum achten, so dass du dann auch einfach selber dann merkst, hey, ich schlafe jetzt ein, ich schlafe tiefer, weil mein Körper das eben entsprechend braucht. Richtig. Ein Punkt noch, die meisten wachen ja nachts auf, weil sie auf Toilette müssen.
Ja.
Und um dieses Aufwachen in der Nacht zu minimieren, würde ich einfach schauen, dass du deine Flüssigkeitszufuhr möglichst auf die erste Tageshälfte konzentrierst und in der zweiten Tageshälfte deine Flüssigkeitszufuhr eher so ein bisschen runtertaperst. Gerade bei Athleten in der Wettkampfdiät, zum Beispiel beim Ben, hatten wir jetzt in der letzten Folge kurz drüber gesprochen, auch ein wichtiges Thema gewesen, wo wir dann auch gemeinsam noch bisschen was optimieren konnten, hat halt, um, ich sag mal, diese Leere im Magen immer so ein bisschen zu kompensieren, immer sehr viel getrunken, vor allem auch Leitgetränke und so weiter. Und das, ne, unmittelbar vorm Schlafen gehen, das wird natürlich dafür sorgen, dass du mehrmals dann auch nachts zum Pinkeln aufstehen musst.
Richtig.
Von daher da dann gucken, dass du da vielleicht dann nicht in der zweiten Tageshälfte dann noch dir gut einen reinsäufst.
Ja.
Dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du durchschlafen kannst oder dass du nicht so häufig eben raus musst.
Apropos Saufen, Trinken.
Alkohol.
Ja, auch nicht wirklich beneficial. Ich wollte eher aufs Koffein
hinaus. Koffein, ganz, ganz wichtiges Thema.
Früher, manche Ärzte haben echt gesagt, wenn Leute schlecht geschlafen haben, ein halbes Glas Whisky vorm Schlafen. Mhm. Das gibt dir ein warmes Gefühl im Bauch und das sollte dich in den Schlaf wiegen. Ich weiß ja nicht, da sollte jeder
auf eigene Kosten. Das Betäubungsmittel so, das betäubt dich natürlich, das unterdrückt negative Gedanken. Deswegen
aber
viele sagen
ja
auch, dass sie durch Cannabis zum Beispiel besser schlafen.
CBD.
Wäre zum Beispiel auch ein ähnlicher Mechanismus, ne, weil der Alkohol oder das THC einfach auch so negative Gedanken stigmatisiert. Das ist eine Problemverschiebung. Also das würde ich keinem raten, jetzt bei Schlafstörungen sich ein Glas Whisky oder ein Dübel reinzuziehen.
Nein.
Weil die negativen Gedanken, die sind dann erstmal weg. Du schläfst dann vielleicht besser, wenn du aufgrund von negativen Gedanken nicht so gut schläfst. Aber am nächsten Tag sind die dann wieder da und dann nochmal umso mehr, weil du dich nicht mit diesen Gedanken auseinandergesetzt hast.
Richtig.
Ja, also das ist wirklich nur eine Problemverschiebung. Also definitiv sowas wie Alkohol oder Gras auch vermeiden.
Richtig, richtig.
Wenn es um den optimalen Schlaf geht.
Zurück zum Koffein.
Koffein, schauen, eigentlich noch ein wichtiges
Thema. Also wir haben es noch nicht genannt, aber schauen, dass der Koffein Bedarf, also wie soll ich es am besten sagen? Also nicht zu viel Koffein zu sich nehmen, schauen, wie man mit Koffein überhaupt reagiert, ob man wirklich viel davon braucht, ob man das gut verarbeiten kann. Wenn man das verarbeiten kann, perfekt, go you. Wenn nicht, muss man das auf jeden Fall definitiv etwas drosseln, erst recht in der zweiten Tageshälfte. Und dass man da einfach schaut, wenn ich, sag ich mal, sehr gut mit Koffein reagiere und das mir, sag ich mal, mich sehr gut pusht, dass ich da definitiv erstmal weniger zu mir nehme und oder vielleicht es sogar sein lasse und andere Alternativen zu mir nehme.
Mit dem Koffein ist ganz interessant, vielleicht um den Wirkungsmechanismus da mal zu erläutern. Koffein blockiert die Adenosinrezeptoren am Gehirn an zwei verschiedenen Rezeptorstellen. Adenosin ist im Prinzip ein Hormon, was Müdigkeit hervorruft. Und dadurch, dass Koffein da andockt, kann Adenosin eben nicht an die Rezeptoren eben binden. Und dementsprechend verspürst du keine Müdigkeit. Also das ist erstmal so der erste Wirkungsmechanismus. Koffein reduziert Müdigkeit. Ja. An der zweiten Rezeptorstelle ruft es halt eben dann noch diese Euphorie eben hervor.
Oh.
Also diesen Effekt, den man mal hat, wenn man länger kein Koffein mehr konsumiert hat oder eine höhere Menge eben konsumiert, dass man wirklich so ein bisschen aufgeputscht und euphorisch eben wird. Und auch bei regelmäßigem Konsum hast du diesen ersten Effekt, also diese Unterdrückung der Müdigkeit. Dieser euphorische Effekt, der geht mit der Toleranz eben so ein bisschen nach unten, beziehungsweise wenn die Toleranz steigt, dann geht dieser Effekt eben verloren. Aber auch bei regelmäßigem Koffeinkonsum hast du immer noch diese Unterdrückung der Müdigkeit.
Ja.
Deswegen gilt es auf jeden Fall zum Schlafengehen Koffein frei möglichst zu sein. Und
bestenfalls.
Interessant ist hier auch nochmal die Halbwertszeit von Koffein. Mhm. Wenn du beispielsweise um 10 Uhr morgens 100 Milligramm Koffein zu dir führst, dann hast du ungefähr nach 5 Stunden immer noch die Hälfte des Koffeins im System. Also um 15 Uhr hättest du immer noch 50 Milligramm und um 20 Uhr 25 Milligramm. Also der Wert halbiert sich immer ungefähr alle 5 Stunden.
Und dann gehen wir mal davon aus, dass dann nochmal manche Menschen das noch langsamer verarbeiten
da
und dann eventuell das noch länger haben
und
so dann, sag ich mal, die Müdigkeit noch später erst einkickt. Muss man halt schauen, dass man das auf jeden Fall reguliert.
Also Vincenzo, auch hier an dich die klare Empfehlung, 10 Stunden vorm Schlafen gehen, kein Koffein mehr. Wenn du um 12 Uhr pennen gehen willst, dann guck, dass du um 14 Uhr, wenn überhaupt, deine letzte Koffeingabe hast, damit sich das über die Zeit abbauen kann, damit du zum Einschlafzeitpunkt dann möglichst koffeinfrei bist. Glaub mir, es gibt immer diese Leute, die sagen, hey, ich kann einen Kaffee trinken und danach einpennen. Die gibt es auch, aber es gibt viele Studien, die auch zeigen, dass auch wenn du unter Koffein-Einfluss einschlafen kannst, dass die Schlafqualität dann trotzdem gemindert ist. Ja, du kommst nicht so gut in die Tiefschlafphase, in die REM-Schlafphase rein, die extrem wichtig ist im Rahmen der Schlafzyklen.
Ja.
Das ist so die Phase, wo ihr dann träumt und so Sachen, viele Dinge dann auch eben verarbeitet und so weiter. Also
richtig. Eine
unfassbar wichtige Phase. Und in diese Tiefschlafphase kommt ihr dann gar nicht richtig rein. Also die Schlafqualität wird extrem gemindert sein, auch wenn ihr einschlafen könnt und auch durchschlaft. Wenn ihr koffeiniert seid, dann schlaft ihr einfach nicht so tief. Ja, also das ist auch super interessant, dass hier so ein bisschen so die subjektive Einschätzung einfach von den objektiven Schlafparametern dann immer so ein bisschen abweicht. Die
definitiv.
Probanden, die dachten, die haben gut geschlafen, aber sie haben zum Beispiel gar nicht diese REM-Schlafphase erreicht. Also hier wirklich mit dem Koffein auf jeden Fall ja, entsprechend umgehen und ne, gerade wenn das Thema Schlaf ein Problem darstellt, auf Nummer sicher gehen und 10 Stunden vor dem Schlafen gehen, kein Koffein mehr konsumieren. Die Vorteile, die ihr durch das Koffein im Training vielleicht habt, die stehen in keiner Relation zu der verminderten Schlafqualität, Quantität und der damit einhergehenden geringeren Regeneration. Also priorisiert da auf jeden Fall den Schlaf und das Training kriegt ihr auch ohne Koffein gut durch, könnt da eine gute Leistung bringen. Deswegen da auf jeden Fall drauf achten. Ganz, ganz wichtiger Punkt.
Sehr gut. Dann, Vincenzo.
Perfekt.
Danke dir für die Frage.
Danke, Vincenzo.
Viel Super Erfolg
Frage noch. Auf jeden Fall auch.
Ja,
viel hat Erfolg, viel hergegeben. Als letzter Punkt eventuell dann natürlich noch dann die Supplementierung von beispielsweise Melatonin, hast du auch schon gesagt, ungefähr 30 Minuten vorm Schlafen gehen, kann helfen, sollte hier aber jetzt auch nicht als Nonplusultra angesehen werden. Es ist so.
Es ist ein Tool, aber es ist jetzt nicht unbedingt der Schlüssel zum Schlaf.
Richtig.
Also es kann dir helfen, wenn man es richtig anwendet, das sage ich mal, wenn man es dann supplementiert zu sich nimmt,
ja,
dann auch sich bettfertig macht. Es gibt ja Leute, die nehmen das zu sich,
genau,
hängen noch bei Netflix.
Spielen so noch FIFA und sind voll am Ragen.
Ich werde ja nicht müde. Komisch.
Ja, ja. Nee. Ganz, 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 ganz wichtig. Also alle Punkte, die wir eigentlich davor genannt haben, haben mehr Relevanz. Melatonin aber auch auf jeden Fall ein wirkungsvolles Produkt, wo der Wirkungsmechanismus natürlich auch gegeben ist. Also Melatonin eben das Hormon, was uns letztendlich müde macht. Und das kann man natürlich auch supplementieren, von außen zuführen. Und das wird auch seine Wirkung entsprechend entfalten. Man kann es durchgängig nehmen. Ich persönlich habe eigentlich immer die besten Resultate damit erzielt, wenn ich es situativ genommen habe, nämlich immer dann, wenn ich so ein bisschen von meinem Schlafrhythmus abgewichen bin. Mhm. Beispielsweise, man war auf eine Geburtstag eingeladen oder und lange unterwegs, wo auch immer. Und am nächsten Tag, und dann schläfst du am nächsten Tag ein bisschen länger, stehst später auf, als du eigentlich geplant hast, willst aber beispielsweise jetzt am Sonntagabend wieder zu deiner gewohnten Zeit ins Bett gehen, damit du Montagmorgen dann wieder frisch in die neue Woche starten kannst.
Mhm.
Und immer dann, wenn ich vielleicht am Tag davor später ins Bett gegangen bin, länger geschlafen habe, dann nehme ich das Melatonin, um meinen Schlafrhythmus wieder in die gewohnten Bahnen dann einfach auch lenken zu können. Also da habe ich persönlich dann auch sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und so könnte man Melatonin dann auch immer nach Bedarf in den entsprechenden Situationen einsetzen. Aber wie du schon gesagt hast, man muss auch wirklich gewillt sein, runterzufahren, schlafen zu gehen. Erst dann kann das Melatonin auch wirklich eine spürbare Wirkung dann auch entfalten, wenn man dann noch am PC sitzt und arbeitet oder bei FIFA Ultimate Team komplett am Ausrasten ist.
Du hast es heute mit FIFA.
Ja, aber ich krieg's halt immer mit, ne? Also jeder, der FIFA spielt, so, der kennt ja so dieses FIFA-Momentum,
ja,
dass das Spiel immer so ein bisschen so einer Partei immer so einen gewissen Vorteil gibt. Ja?
Damit es spannend bleibt.
Ich habe selber immer nur, klar, früher als Kind richtig viel gespielt, jetzt mit der Zeit immer nur sporadisch, habe mir die Teile jetzt nicht mehr gekauft und sowas, aber ich krieg's halt immer mit und habe halt auch schon wirklich Stories gehört, ne? Controller in den Fernseher reingeworfen und so Zeug. Okay. Ja? Also da ist wirklich die Rage-Quote sehr, sehr hoch bei dem Game, deswegen habe ich das heute mal so als Anekdote immer genannt.
Wir müssen mal nach der Kamera schauen.
30 Minuten sind um, ne?
Yes.
Ja, guter Schlaf-Podcast heute.
Bitte nicht einschlafen beim Zuhören.
Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig.
Obwohl, wenn ihr einschlaft, dann eigentlich positiv. Also ich hoffe, ihr kommt schnell in den REM-Schlaf, ne?
Mhm.
Verarbeitet dann alle Prozesse. Ja.
Sehr schön. So,
Spaß beiseite. Ab zur nächsten Frage.
Noch eine Frage?
Genau, es gibt noch eine Frage.
Wow, okay, heute.
Lass die noch schnell klären. Hier. Und zwar kommt die von Pat.
Ja.
Hi Luis, ich hätte mal einen Vorschlag bzw. eine Bitte für einen Podcast. Ihr könntet über eure Lieblingsgeräte in Bezug auf Beine, Rücken, Brust etc. reden, mit spezifischem Hersteller, Modell und Location, wo ihr es benutzt habt, inklusive Besonderheiten des Geräts. Was gefällt euch am besten daran, könnte man gegebenenfalls auch auf mehrere Episoden splitten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr Bock auf dieses Thema hättet.
Boah, das ist ein Mega cooles Thema. Danke, Pat, für die Inspiration. Super interessant.
Du bist so ein Maschinengeil, ne? Du liebst das.
I love it. Also auch jetzt hier in das Gym letzte Woche.
Da kann man sich austoben.
Super viele Maschinen ausprobiert.
Das ist das Silly Billy für die Bodybuilder.
Richtig, richtig geil. Echt tolles Kit ausprobieren dürfen. Womit wollen wir halt heute anfangen? Alle Muskelgruppen, glaube ich, wäre ein bisschen too much.
Das wäre viel. Hast du eine Lieblingsübung für die Schultern?
Oh, what the fuck, das ist crazy. Schulter, ne? Vordere, mittlere und hintere Schulter. Für die vordere Schulter kommen dann eigentlich nur Schulterpressen in Frage. Das ist eine richtige Fronthebemaschine. Habe ich noch nicht gesehen.
Greifst du eher, sag ich mal, neutral oder hast du immer so einen Hammergriff?
Proniert oder neutral. Dieser Hammergriff wäre der neutrale. Ja. Das wäre ein proniert, Oberhandgriff,
wo die Hand vielleicht nach vorne zeigt. Umgekehrt, genau, ja.
Ich habe jetzt tatsächlich in das Gym an einer Nautilus-Schulterpresse trainiert. Mhm. Und hier hatten wir eben auch die Möglichkeiten, entweder proniert oder neutral zu greifen. Und ich habe sie neutral gemacht, weil der Pfad des Oberarmes dann so ein bisschen mehr in Ausrichtung der Muskelfasern von der vorderen Schulter eben ist. Mhm. Ja, das heißt, die vordere Schulter macht ja eine Schulterflexion, also hebt den Oberarm nach vorne oben. Mhm. Und in diesem Bereich, also wenn wir den Griff, die Ellenbogen eher hier adduziert vor dem Körper eben haben, dann arbeiten wir eben auch viel besser eben in dieser Bewegung und ja, dehnen auch während der Exzentrik die Fasern der vorderen Schulter mehr in deren Ausrichtung. Die ziehen hier vom Schulterblatt runter hier zum Oberarmknochen.
Ja.
Und deswegen finde ich, bietet sich so ein neutraler Griff immer ziemlich gut an. Proniert geht natürlich auch. Man hat dann hier vielleicht noch so ein bisschen mehr die obere Brust auch mit drin. Ich habe es, wie gesagt, neutral gemacht. Ja. Und tendenziell gucke ich, dass ich die Ellenbogen ein bisschen mehr adduziere, damit ich die Ellenbogen so ein bisschen mehr vor dem Körper einfach nach unten führen kann, eben aufgrund der genannten Punkte eben. Die war super, die war ziemlich gut. Die geht aber im untersten Punkt ziemlich weit nach vorne. Mhm. Das heißt, du musst hier wirklich mit der Range of Motion gucken, dass du nicht zu tief gehst, weil dann schnell die Ellenbogen hier wieder so nach hinten weggehen. Mhm. Ja, und eigentlich willst du ja nur die Ellenbogen hier nach vorne unten führen und eben nicht eben hier nach hinten weg dann gleiten lassen.
Und die steht im
Das Gym? In Das Gym.
Okay.
Auf jeden Fall eine gute Maschine. Ich würde jetzt nicht sagen, die beste Maschine für die Schulter. Ich würde sagen, die beste Maschine für die Schulter ist sogar, also an der ich persönlich jetzt trainiert habe, ist hier die Gym 80 Seithebemaschine im Sitzen. Das war meine
Choice, Bro. Du hast mir meine Choice gestealt.
Sorry, man.
Aber es ist wahr. Also es ist wirklich von der Range of Motion, vom Winkel, wie man es einstellen kann, noch ein bisschen individuell, entweder mehr nach vorne oder nach hinten, ist es wirklich die beste Maschine, was Seitheben angeht.
Ja. Widerstandsprofil auch top, schön schwer auch in der Dehnung, aber immer noch relativ gleichmäßig. Kann hier die Schulter wirklich sehr, sehr nah ans Versagen trainieren, schön austrainieren. Man hat sehr viel Stabilität, weil man die Handles auch wirklich vorne bis an den Anschlag drücken kann und dann wirklich nur den Oberarmknochen nach außen dann abduziert und nicht jetzt wie beim Kurzhantel noch nach vorne irgendwie oder zurück kann.
Genau, richtig.
Deswegen mega viel Stabilität, super Training für die seitliche Schulter möglich. Das wäre jetzt so, wenn wir von der ganzen Schulter sprechen, so meine Lieblingsübung. Klar, wenn wir jetzt noch die Weirdheads mit einbeziehen, Butterfly Reverse Maschine ist okay, aber wäre jetzt nicht mein
Favorit. Die Frage, die sich wahrscheinlich viele immer stellen oder wo so ein bisschen man sich so ein bisschen streiten kann, jetzt bezogen ein bisschen auf die Reverse Fly, sollte man eher mit Maschinen arbeiten oder eher mit freien Gewichten? Oft hat man ja auch dieses Do-Only-Barbell-Exercises, also nur Langhantel-Exercises oder nur Maschinen. Und da gibt es halt auch immer diese zwei Gruppen, die sich dann so ein bisschen...
Maschinen bieten halt den Vorteil, wie eben schon genannt, den Vorteil der hohen Stabilitätsanforderungen.
Genau.
Ja, wenn du halt viel stabilisieren musst, dann können Motorneuronen nicht so effizient rekrutiert werden. Die Übung fühlt sich härter an, als sie für den Muskel letztendlich ist. Genau. Das kann einen Nachteil darstellen, deswegen Maschinen an sich super für Muskelaufbautraining. Richtig. Vorteil natürlich dann bei freien Übungen, du hast ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Du wirst nicht in diese Maschine, in diesen Bewegungsablauf reingezwängt, der eventuell für deine Biomechanik, für deine Anatomie nicht so gut passt.
Irgendwo ein Fluch, aber auch ein Segen. Ne? Also
muss man immer sehen. Ja. Deswegen, beides hat seine Vor- und Nachteile.
Richtig.
Und beides sollte irgendwo genutzt werden, beziehungsweise beides sollte ausprobiert werden, um dann zu schauen, was dann letztendlich besser für einen funktioniert.
Ich denke mir halt bei beiden Variationen, ob man es jetzt frei macht mit Lang- oder Kurzhantel oder an der Maschine, man braucht immer und wirklich immer ein Skill. Den mechanischen, kognitiven Skill, die Muskeln, das Muskelgefühl also zu finden, die Muskeln dann zu kontrahieren, anzusteuern, den Punkt irgendwo auch mental zu haben, okay, das ist die Spannung, das ist die Endrange, wo ich es maximal spüre, wo es auch anatomisch dann die Endrange ist. Man muss ja auch schon ein bisschen mit dem Wissen dann arbeiten. Aber letztendlich ist es immer wieder ein Skill, dann individuell zu schauen, von seinen Winkeln her, von seinen Hebeln, wo habe ich den maximalen Reiz?
Ja, absolut. Wo ich auch eigentlich ein ganz großer Fan davon bin, sind Übungen am Kabelzug mit einer entsprechenden Stabilisierung. Also bei vielen Übungen kannst du dann dir zum Beispiel noch eine Schrägbank oder so hinzunehmen, wo du deine Brust abstützt oder wo du dich einfach draufsetzt. Und dann hast du halt meistens das Beste aus beiden Welten.
Ich weiß, glaube ich, auch, was du ansprichst. Reden wir von der
Single-Arm-Cable-Pulldown zum Beispiel am Latzug ist super. Aber auch sowas wie Trizepsstrecken, wenn du dich da noch zusätzlich an eine Bank setzt. Genau, und über Kopf dann zum
auch
Beispiel
sehr gut.
Das Ellbogenlenk streckst.
Auch sehr gut.
Ist schwer zu schlagen von Maschinen her. Ja. Also da gibt es super viele Übungsvariationen, die man halt eben auch am Kabelzug machen kann mit der entsprechenden Stabilität, aber trotzdem eben dieser Bewegungsfreiheit. Du kannst die Umlenkrollen genau auf den Punkt einstellen, sodass die Kraftlinie, also das Kabel, wirklich in Ausrichtung deiner Knochen bzw. Gelenke eben auch verläuft. Und dafür, da kann man dann wirklich für einen sehr, sehr individualisierten Bewegungsablauf dann auch sorgen. Also das ist, denke ich, auch so nochmal so ein Punkt. Aber ja, für die Schulter, Gym 80, Seithebemaschine hier aus dem Evo Gym.
Hast du denn eine absolute Lieblingsmaschine, die du einfach gefühlt jeden Tag machen könntest? Existiert sowas bei dir? Also hast du da etwas?
Ich bin ja ein großer Fan von der Hammer Strength Incline Chest Press.
Okay.
Schrägbankdrücken an der Hammer Strength Maschine. Hatte ich leider noch nie die Gelegenheit zu, das wirklich langfristig im Plan mit drin zu haben. Mhm. Ich habe immer nur hier und da in verschiedenen Gyms eben mal dran trainieren können.
Ja.
Aber es war immer ein riesengroßer Spaß.
Ich stelle mir vor, man fragt dich so, sorry, wie viele Sätze hast du noch? Mhm. Ach, tut mir leid, ich mache 10x10 hier oder so.
Ja, meistens so 3 Sätze an der Incline und die Chest ist schon gut bearbeitet.
Ja.
Aber
aus Prinzip,
nochmal
mehr ausnutzen.
10 Sets German Volume Training oder wie heißt es so? Hammer Incline. Werden mir vielleicht ein paar widersprechen, die Maschine nicht so fühlen, aber ich hatte immer super viel Spaß dran. Das war für mich eine Maschine, die immer gut funktioniert hat. Ich konnte mich da reinsetzen, mir ein gutes Setup aufbauen und einfach wirklich ziemlich aggressiv drauf losdrücken, ohne schnell irgendwie die Spannung zu verlieren. Chest immer nach 1-2 Sätzen schon mega auf Pump gewesen. Mhm. Also eine Maschine, die mir persönlich immer super viel Spaß gemacht hat. Muss nicht für jeden optimal funktionieren, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich das immer nur in so Gyms gemacht habe, wo ich so ein bisschen auf Reise war oder im Urlaub.
Ja, weißt du, vielleicht verbindest du die positiven Emotionen damit.
Genau, ne, wenn ich in irgendein Gym reingehe, wo ich Bock drauf habe, wo ich weiß, hey, heute ein paar neue Maschinen ausprobieren und die haben eine Hammer Incline, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass ich mich da mal dran setze und da ein bisschen drauf lostrainiere.
Das ist lustig.
Bisher immer eine gute Erfahrung gewesen. Aber muss jetzt auch sagen, in das Gym, da haben die sowohl die Hammer Incline als auch eine Nautilus Chest Press. Das ist aber eine eher flache Press. Mhm. Und die habe ich jetzt gemacht, die Hammer nicht. Und die Nautilus, die war auch brutal. Ja, also auch eine wirklich sehr, sehr gute Maschine. Generell Brust ist auch so, ja, meine Stärke, würde ich sagen. Mhm. Ich komme da eigentlich mit vielen Chest Presses ziemlich gut zurecht.
Ja.
Und ja, die Nautilus Chest Press, auch eine tolle Erfahrung gewesen. Also da gibt es sicherlich noch ja, Maschinen, die vielleicht noch ein bisschen mehr noch eventuell bieten, die ich aber bis jetzt einfach noch nicht ausgiebig genug getestet habe. Die Hammer Strength Incline, aber eine Maschine, die mich über die Jahre immer mal wieder so bewegt hat. Und deswegen habe ich die jetzt mal rausgehauen. Letztens habe ich auch eine flache Hammer Strength Chest Press im Liegen gemacht.
Im ja, genau. Liegen?
Genau, ich trainiere sowohl im Evo Gym als auch bei Flex, das ist eine Studiokette hier aus Köln. Mhm. Und in der Filiale, wo ich trainiere, da haben die so ein paar, so eine flache Brustpresse, aber im Sitzen, und die ist nicht so geil, mhm. Die mache ich gar nicht. Aber letztens war ich in der Filiale in Leverkusen und die hatten die Hammer Strength Chest Press im Liegen. Also die war auch richtig, richtig gut, auch Killer. Aber leider auch da zum ersten Mal gemacht und werde ich wahrscheinlich jetzt auch lange wieder nicht machen können. Also mit den Maschinen ist immer so eine Sache. Ja. Ich denke, man muss die halt auch ausgiebiger testen, um da wirklich noch ein konkretes Fazit geben zu können. Weil,
richtig.
Ich sag mal so, beim ersten Mal ist so eine Maschine immer aufregend, neu und macht dann Spaß. Und mit der Zeit, wenn du dann wirklich auch die Lasten erhöhst, dich da steigerst, dann stößt du dann eventuell auf andere Limitationen. Ja, aber ich bleib dabei, Hammer Incline. Für mich top. Hast du eine favorite Maschine so overall?
Ich bin tatsächlich kein Maschinen-Guy.
So. Kommt der Powerlifter durch?
Ne? Ich brauche eigentlich nur eine Langhantel und dann bin ich eigentlich good to go. So. Mhm. Kann man eigentlich so viele Übungen machen. Ich bin gerade wirklich am Überlegen. Also ich habe mich echt verliebt in diese hier Seithebemaschine im Evo Gym, die ist wirklich stark, wirklich. Ja. Also die hätte ich am liebsten in meinem Schlafzimmer.
Ja, fühle ich.
Abends erstmal die Schultern wegballern und
Side-Deads kann man nie genug
dann
haben.
Dann kann man wie ein Baby schlafen. Mhm. Ich bin echt am Nachdenken.
Ja, wir haben ja noch ein paar Muskelgruppen, können wir ja immer mal wieder aufgreifen in den Q&A-Episoden.
Also es gibt eine Übung, die ich liebe tatsächlich. Dann können wir auch die Episode hier auch beenden, und zwar Liegestütze. Es ist off-topic, aber als Kind, mein Vater war im Militär und sowas, und er meinte immer, ja, wir haben täglich im Militär mehrere hundert Liegestütze am Tag gemacht und sowas. Und schon als kleines Kind, so mit 2, 3 Jahren, wollte ich immer mit meinem Vater so diese Liegestütz-Battles machen.
Nice.
Und deswegen von klein auf immer Liegestütze gemacht, wirklich. Und ich glaube, deswegen mag ich die Übung auch so sehr.
Liegestütze ist top. Habe ich zuletzt im Home-Gym während des Lockdowns gemacht.
Ja.
Mir extra so Griffe geholt, was ich sehr, sehr wichtig
wegen
finde.
Den Wrists, ja.
Weil wenn du die Handflächen wirklich auf den Boden stellst, das Handgelenk ist dann natürlich entsprechend abgeknickt. Das ist unangenehm.
Nach einer Zeit. Ja.
Es ist wichtig, dass sich die Übung gut anfühlt. Ja, das
oder irgendwie an der Kante, wo man vielleicht so die Fingern drüber bekommt und sowas, dass man trotzdem noch eine neutrale Haltung hat. Ja. Ne? Nicht eine.
Aber mit den Griffen war top. Mit einer kleinen Erhöhung der Füße, ja, dass man da wirklich richtig schön tief kommt.
Hammer.
Super Stretch in der Brust gehabt, mega Kontraktion, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Wäre natürlich noch optimal, wenn die Griffe sich noch noch so horizontal bewegen
können. Okay,
könnten,
das ist eine Bearbeitung, ne? Das müssen wir jetzt copyrighten.
Ja, das wäre echt heftig, ne?
Ja, vielleicht müssen wir uns da irgendwas überlegen.
Ja, dass die Griffe wären so in der Dehnung so ein bisschen weiter außen sind und dann während der Konzentrik wirklich vorne zusammengeht.
Eine Liegestütz-Fly.
Dass du halt die Adduktion halt richtig gut durchziehen kannst, ne? Die Ellenbogen hier wirklich vor dem Körper dann zusammenkriegen kannst.
Vielleicht haben wir gerade das Rad neu.
ja, wenn jemand hier den Business Case starten will, dann ruft uns an. Auf Fairness.
Fairness. So, ja.
Perfekt.
Geil.
Auf jeden Fall danke für die Frage, Pat. Richtig cool. Werden wir, denke ich, immer mal wieder dann aufgreifen.
Ja.
Müssen wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten,
richtig,
dass wir da dann noch über die anderen Muskelgruppen philosophieren. Gibt ja immer recht viel Gesprächsstoff, wie ihr jetzt gerade hier gemerkt habt. Vielleicht konntet ihr auch für euch ein bisschen was mitnehmen.
Ja.
Und ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören beziehungsweise fürs Zuschauen für alle die bei YouTube eingeschaltet haben.
Mhm.
Und die bei YouTube eingeschaltet haben, die sehen hier auch einen gewissen Teil unseres Evo Towers.
Oh,
die Kameralinse kann hier gar nicht die Höhe dieses wunderschönen Konstrukts erfassen. Aber glaub mir, der mächtig. Ist knappe 2 Meter hoch. Und,
haben einen Basketballspieler hier gerade neben uns.
Strong, einfach strong. Daniele, wir sind gespannt auf dein nächstes Kunstwerk. Und ihr wisst, mit dem Code HYPER könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Evo Sports Fuel sparen und den Podcast unterstützen. Wir werden auch bald upgraden, ja, gerade was so Soundqualität angeht. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber da kommt auf jeden Fall was auf euch zu. Und ja, wir werden hier unser Setup nochmal
auf das nächste Level
ableveln, ja, aufs nächste Level bringen.
Ja.
Und zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Daniel, hast du schon was?
Oder? Ich habe was, yes.
Okay.
Ich habe von G Herbo und 21 Savage Top heißt das Lied. T-O-P. T.O.P.
Nice. Ich nehme von Disturb Step Your Game Up. Ja, genau ich wie wir. Schon.
Electronic und Trap, wir sind wieder hier.
Das ist ja guter War-Style. Shepard, guter Track. Ja. Perfekt. Alles klar, dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und ja, wenn ihr Fragen, Inspirationen, Themen habt, kontaktiert uns gerne, ne, wie jetzt die beiden Fragesteller in dieser Episode mit dem entsprechenden Kontext. Und dann können wir wirklich gezielt auf euch, eure Situation, eure Problemstellung, eure Fragen, wie auch immer, eingehen. Und dann ja, würde ich sagen, hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.